Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Und jetzt kommt wieder die Situation, in der ich nicht genau weiß, wie es weitergeht. Jetzt kommt ein Gast oder eine Gästin oder vielleicht auch mehrere, von denen ich nicht genau weiß, warum wir miteinander reden. Es kommt niemand rein, also ist jemand irgendwo. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal in den Raum hinein, hallo.
Hallo, hallo.
Hier ist Sebastian, wer ist da?
Janis. Ekonom.
Janis, ja. Ich grüße dich. Wir sprechen miteinander. Ich weiß noch nicht genau, warum wir miteinander sprechen, aber es gibt so drei kleine Sätze, die von der Redaktion vorbereitet worden sind, die mich möglicherweise auf deine Spur bringen könnten. Ich würde vorschlagen, in den ersten Satz höre ich jetzt einfach mal rein. Das war auf jeden Fall eine Sprache, die ich nicht verstehe. So viel kann man schon mal festhalten. Es waren so Klicklaute drin und das, ohne dass ich da jetzt wirklich Ahnung von habe, würde mich das erstmal in Richtung afrikanischen Kontinent bringen. Du hast vermutlich was mit Sprachen zu tun. Ist das richtig?
Ja.
Sind das afrikanisch? Also war das eine afrikanische Sprache, die wir da gerade gehört haben im weitesten Sinne?
Ja, das war eine afrikanische Sprache schon.
Die sprichst du auch oder verstehst sie?
Nein.
Nein, aber du hast was mit dieser Sprache zu tun?
Nicht mit dieser Sprache.
Nicht mit dieser Sprache, okay. Es gibt noch einen zweiten Satz, hör mal in den nochmal rein.
Duo collegae factionem democratarum socialium SPD ducunt.
Eine andere Sprache. Aha, Latein war das wohl möglich. Das ist an mir vorbeigegangen in der Schule, ist das richtig?
Ja, schon. Okay. Mit finnischer Aussprache, aber ja.
Mit finnischer Aussprache, interessant. Okay.
Ja.
Du hast offensichtlich mit vielen Sprachen zu tun, ja? Mit mehreren Sprachen auf der Welt.
Ja.
Sprichst du viele Sprachen selber?
Ja.
Sprichst du vielleicht sogar außergewöhnlich viele Sprachen selber?
Ja.
Ist das möglicherweise schon das, warum wir miteinander reden?
Ja.
Ja!
Unter anderem,
verdammt.
Ja!
Ja. Ja. Noch nicht, okay, ich jubel noch nicht. Dann spiele ich noch den dritten Satz ab. Vielleicht gibt es da ja noch so einen Hintergrund, auf den ich jetzt stoße.
Sprache und Kultur sind untrennbar miteinander verbunden. Es müssen kulturelle, soziokulturelle Zusammenhänge hergestellt werden. Diese kulturellen Tatsachen entsprechen einer Logik, beispielsweise einem geografischen Umfeld. Ein bekanntes Beispiel ist die Vielzahl der Worte der Inuit, die Schnee bedeuten. Andere Sprachen wiederum haben im Vergleich zum Französischen nur eine begrenzte Anzahl von Wörtern für unterschiedliche Farben.
Also du bist vermutlich auch sowas wie Sprachforscher?
Ja, kann man sagen.
Kann man sagen, okay. Mhm. Aber mit einer besonderen Ausrichtung möglicherweise, wenn es jetzt hier um Vokabeln zum Beispiel geht, das finde ich ganz spannend, dass Sprachen Vokabeln haben, die sich an der Region orientieren. Beschäftigst du dich mit bestimmten Eigenarten von Sprachen, also wie zum Beispiel diesen regionalen Einflüssen?
Ich beschäftige mich mit der Sprache im Allgemeinen.
Im Allgemeinen?
Mit allerlei Sprachen, ja.
Machst du das an der
Uni? Mit allen Sprachen.
Mit allen Sprachen. Aber du sprichst nicht alle Sprachen, das geht glaube ich gar nicht.
Nein, leider nicht. Das ist eine Tragödie, aber ja, ganz gerne. Das ist eine Tragödie, aber leider nicht.
Okay.
Es fehlen mir etwa 5.970. Es gibt 6.000 Sprachen mehr oder weniger auf der Welt.
Wahnsinn, okay, die kann man definitiv nicht sprechen. Wie viel sprichst du denn?
32 hat man gezählt, ich weiß nicht, also
32 Sprachen. Wann hast du das?
Mehr oder weniger.
Wann hast du das denn alles gemacht? Also hast du ein besonderes Talent zum Sprachenlernen? Also hast du da irgendwie eine Art und Weise, wie du das besonders schnell kannst?
Schnell würde ich nicht sagen. Also es geht nicht um Talent, es geht eher um Liebe, Leidenschaft, würde ich sagen. Also wenn du was ganz gerne tust, sei es Musik spielen oder Fußball spielen oder was weiß ich, dann kannst du das gut tun. Und ich habe diese Leidenschaft, diese Liebe für Sprachen.
So ganz genau weiß ich immer noch nicht, warum wir miteinander sprechen. Ich habe jetzt schon mal gemerkt, dass du auf jeden Fall eine Ausnahmeerscheinung bist, was Sprachen angeht. Dann verrat mir doch einfach mal, ist das ein Hobby oder ist das schon dein Beruf? Bist du an der Uni oder warum lernst du diese Sprachen alle?
Das ist beide. Also es ist eine Leidenschaft, ein Hobby sozusagen, eine Lebensweise und hat auch mit meinem Beruf zu tun. Ich bin nämlich Übersetzer bei der EU-Kommission in Brüssel.
Aha.
Ja, ich bin in der griechischen Abteilung, die Abteilung der griechischen Sprache. Ich übersetze meistens gesetzliche Texte der EU ins Griechische und ins Englische.
Und das aus vielen verschiedenen Sprachen, ja?
Ja, ja, aus den meisten, vielleicht aus allen EU-Amtssprachen, auch aus dem Chinesischen ins Englische.
Wow, das ist mein Job. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ich freue mich erstmal, dass du da bist und dass wir die Gelegenheit haben, auch möglicherweise in 32 verschiedenen Sprachen miteinander zu reden. Leider scheitert es da bei mir.
Naja, das ist ein kleines Problem.
Wie hat das denn alles angefangen mit dir und den Sprachen? Also war das immer schon so, dass du irgendwie ein besonderes Interesse daran hattest, schon in der Schule irgendwie? Weil ich erinnere mich daran und ich finde das bis heute sehr traurig, dass mich Sprachen gerade so rund um die Pubertät eher genervt haben. Ich habe 5 Jahre Französisch gehabt, von denen ich wirklich rudimentär nur noch was weiß. Und das finde ich bis heute sehr schade, weil das ja so eine verschwendete Zeit ist am Ende. Ne? Warst du da begeisterter?
Ja, das habe ich nach und in mir gespürt, dass ich ein großes Interesse für andere Leute, nicht einfach Sprachen, sondern auf allerlei Leute hatte. Ich bin nämlich auf Kreta geboren, eine sehr touristische Insel. Mhm. Und da, wie ich ein Kleinkind war, gab es Touristen aus der ganzen Welt, vielleicht nicht in der Zeit aus China oder Russland, aber schon aus Deutschland, Amerika, Frankreich und so weiter. Mhm. Und ich war sehr neugierig. Bis heute bin ich noch immer sehr neugierig. Ich will alles über andere Kulturen und Lebensweisen und Denkensweise wissen. Und als Kleinkind erinnere ich mich, dass ich sehr merkwürdig zuhörte. Also ich wollte unbedingt wissen, diese Touristen, sie sprachen etwas, das für mich Laute waren, also sinnlose Laute. Es war keine Sprache. Mhm. Sprache, was für mich, was meine Mutter, mein Vater, meine Schwester sprachen.
Also auch das, was du verstehen kannst am Ende dann quasi. Ja.
Eben. Mhm. Und da habe ich angefangen, wie die meisten Kinder in Griechenland, Englisch. Mit etwa 5 oder 6 Jahren habe ich angefangen, Englisch zu studieren.
Selber auf eigene Initiative quasi.
Nein. Es ist sehr üblich in Griechenland sehr früh mit Englisch anzufangen. Mhm. Ja, und ich habe sehr einfache Sachen gelernt. Hallo, wie geht's dir? Und so weiter. Mhm. Und es war ein Wunder geschehen. Auf einmal diese Laute, die die Touristen in Kreta sagten, hatten einen Sinn. Ich habe angefangen, nach und nach sehr einfachen Sachen zu verstehen. Mhm. Gehen wir ins Restaurant oder hast du Hunger? Mhm. Ah, es ist so heiß heute und was weiß ich. Das war für mich so eine Entdeckung, wie der Kolumbus, der Amerikas entdeckt hatte. Und ich wollte mehr und mehr lernen.
Jetzt lernt man möglicherweise noch 1-2 weitere Sprachen in der Schule, aber keine 32 und wahrscheinlich dann auch nicht Deutsch, Französisch, Italienisch, was du dann auch um dich herum hattest, alles auf einmal. Wie bist du dann an die anderen Sprachen rangekommen?
Ich glaube, es hatte mit meinem Neugier zu tun. Zum Beispiel nach dem Englischen gab es auf Kreta in Retimnon, in der Stadt von meiner Großmutter und meiner Mutter, eine deutsche Frau, die mit einem Griechen verheiratet war, Frau Rossi. Und auf einmal hat mich meine Mutter gefragt, willst du bei Frau Rossi Deutsch lernen? Und ich habe gesagt, ja, gerne.
Das heißt, deine Eltern hatten schon auch verstanden, dass da irgendwie ein Interesse in dir ist und haben das unterstützt.
Ja, eben. Und da habe ich Deutsch angefangen. Ich erinnere mich, wie am Anfang so schwierig für mich, das Ö zum Beispiel oder das Ü auszusprechen. Mhm. Frau Rossi sagte zu mir Öl und ich sagte L. Mhm. Und sie sagt Öl, L, Öl, Öl. Auf einmal habe ich angefangen, Öl zu sagen und das war so schön. Ich ging zu meiner Mutter und ich sagte zu, ja, weißt du, wie man Ladi, auf Griechisch ist das Ladi, wie man auf Deutsch Ladi sagt? Ich sagte Öl, Öl. Ja, so hat es angefangen. Wie ein Spiel etwa, also Öl zu sagen oder auf Wiedersehen, so ein langes Wort, auf Wiedersehen.
Ja, das ist ein sehr langes Wort. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man Deutsch lernt als Fremdsprache, dass es da einige Momente gibt, wo man denkt, das geht auch irgendwie alles effizienter oder einfacher. Es ist keine so ganz so einfache Sprache. Ne? Also im Vergleich zu Griechisch zum Beispiel würdest du sagen, es ist schwer zu sagen, wenn es die Muttersprache ist, ne?
Ja, ich würde nicht zwei Sprachen vergleichen, etwa das Kirgisische mit dem Deutschen oder das, was weiß ich, das Inuit. Jede Sprache hat andere Herausforderungen.
Ist das auch irgendwas, was gut ist, retrospektiv, dass du damit so früh angefangen hast? Weil es ja immer heißt, dass man auch, wenn man jung ist, viel besser, viel intensiver Sprachen verstehen und erkennen und erlernen kann?
Ja, es geht nicht nur um die Sprachen selbst, also Englisch, Deutsch und Italienisch und so weiter, sondern ich habe gesehen, dass es nicht nur die griechische Kultur gibt, also die Musik, die Fernsehserien, die man am Abend guckt in Griechenland, die sind ganz verschieden von denen, die man in Polen oder in Deutschland guckt. All dieses hat mich enorm bereichert. Mhm.
Dann kann ich mir vorstellen, dass du auch jemand bist, der wahrscheinlich gerne unterwegs ist. Wenn es dir auch viel um die Kultur, um die Menschen, um das Kennenlernen geht, dann wirst du wahrscheinlich gerne verreisen, oder?
Die ganze Zeit, ja. Also ich gehe jetzt ja nach Lateinamerika hin. Ich liebe die Leute da in Brasilien. Und jetzt lerne ich sogar Quechua. Das ist eine einheimische Sprache Perus und Boliviens.
Aber ich brauche wahrscheinlich gar nicht erst zu fragen, ob du Spanisch oder Portugiesisch sprichst. Das, wahrscheinlich ja.
Naja, das... Na,
natürlich, ja. Natürlich.
Ja. Also Spanisch habe ich im Bus angefangen zu lernen, im Bus von meiner Schule in Athen. Es dauerte etwa 20 Minuten und ich habe mir gedacht, warum Zeit verschwenden im Bus. In der Zeit gab es Gott sei Dank kein Internet, keine Handys und so weiter. Also habe ich mir ein Teach-Yourself-Buch, ein Selbststudium-Buch gekauft. Ja, meine Eltern haben mir immer geholfen, wie sie angesehen haben, dass ich ein großes Interesse für Sprachen hatte, haben sie überall rumgeguckt, um Lehrer, Lehrerinnen für mich zu finden. In der Zeit gab es kein Internet. Heutzutage ist sehr einfach, sehr leicht, etwa Inuit zu lernen. Wenn du willst, hast du Zugang zum Netz. Da kannst du allerlei Methode also finden, Audio, alles. Hm. Aber in der Zeit musstest du unbedingt einen Lehrer finden.
Das heißt, das Internet ist auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite eröffnet es die Welt so, auf der anderen Seite hast du eben gesagt, du hattest die Chance, weil du keine Ablenkung hattest in deiner Kindheit, in deiner Jugend, dich so intensiv auch mit dieser Leidenschaft auseinanderzusetzen, weil wenn es das Netz vielleicht dann schon gegeben hätte, hättest du vielleicht dann auch, weiß ich nicht, auf Instagram rumgehangen oder so.
Ja, auf dem Facebook. Ich verliere viele Zeit auf dem Facebook.
Wie sind denn dann die anderen Sprachen dazugekommen? Also ich merke schon, das ist so sukzessive gegangen. Ne? Dann kam dann irgendwie Spanisch im Bus. Ist das dann immer so weitergegangen? Oder wie bist du auf 32 Sprachen hinterher gekommen?
Also es hat mit meinem Interesse zu tun, also wie ich mit einer neuen Kultur in Kontakt gekommen bin, zum Beispiel im Gymnasium, heißt das in Griechenland, oder Lyzeum, wollte ich etwa Russisch lernen. Und wir hatten meine Eltern haben für mich eine russische Lehrerin, Frau Maria, gefunden. Aber dann wollte ich unbedingt Türkisch lernen. Warum das? Weil traditionell gelten die Türken als unsere Anführungszeichen Feinde. Und ich habe von meiner Familie her gelernt, dass wir keine Feinde haben sollten, nur Freunde. Deshalb wollte ich Türkisch lernen.
Wenn ich das so aus meiner deutschen Perspektive anschaue, teilen die Türken und die Griechen ja durchaus auch Kultur miteinander. Also so weit entfernt sind sie voneinander ja eigentlich gar nicht. Ne?
Ja, also die Kultur kann viele gemeinsame Elemente haben, aber trotzdem kann man jemanden hassen. Leider. Auch die Israelis und die Araber haben viel gemein. Humus und die Sprache aus ist semitisch. Aber das Wichtige ist, den anderen als potenziellen Freund zu sehen. Und das hat mir meine Eltern und die Sprachen beigebracht. Und wie ich entschieden habe, Türkisch zu lernen, war es fast unmöglich. Aus technologischen Gründen. Es gab kein Internet, es gab in der Zeit keine Türkischschulen. Also wie sollte ich das tun? Meine Eltern haben mir noch einmal geholfen. Sie sind selber zu einer großen Demonstration, die in Athen jedes Jahr am 17. November stattfindet. Das ist die Jahreszeit eines Studentenaufstands gegen die Diktatur in Griechenland. Und dann nehmen traditionell teil viele türkische Flüchtlinge aus der Türkei. Sie sind zu ihnen gegangen und im gebrochenen Englisch herumgefragt haben. Sie haben gesagt, unser Sohn will Türkisch lernen. Wer könnte ihm helfen? Und so haben sie meine erste Lehrerin, Ayşe, aus Nordzypern gefunden. Das Problem ist, die Ayşe, die war eine Architektin. Sie hatte keine Ahnung über Sprachen, die Grammatik ihrer eigenen Sprache.
Sie konnte es halt sprechen.
Eine sehr komplizierte. Ja.
Genau, aber sie war keine Lehrerin, ne?
Muttersprache. Mhm. Eben, sie war eine Architektin vom Beruf her. Sie war eine politische Flüchtling in Griechenland. Und ich muss herausbekommen von ihr, was zum Beispiel den Akkusativkasus und Dativ und Definitiv-Akkusativ und so weiter in Türkischen gibt. Ich fragte sie, warum sagst du Ekmei ist Theorem, aber nicht Ekmek ist Theorem? Und da sagst du halt im Türkischen. Ja, und ich war etwa 13, 14 Jahre alt, hatte keine große Erfahrung mit Sprachen. Aber so habe ich angefangen. Ja, so habe ich angefangen mit dem Türkischen.
Da muss das für dich ja jetzt eigentlich ein richtiger Traumjob sein, wenn du in Brüssel bei der EU unterwegs bist, wo so viele verschiedene Nationen und Kulturen aufeinandertreffen.
Ja, ich liebe meinen Job. Mein Traumjob wäre eine akademische Karriere. Da habe ich in Amerika studiert, viele Jahre lang. Und auch in Österreich habe ich Sprachwissenschaft studiert. Mhm. Und zwar Indogermanistik. Das ist also historische, vergleichende Sprachwissenschaft, Indogermanisch und so weiter. Ja, das war meine Leidenschaft. Aber da habe ich eingesehen, dass es eine akademische Karriere sehr schwierig war.
Mhm. Warum?
Es gab keine Arbeitssicherheit. Ich habe inzwischen die größten Professoren, die größten Köpfe, die keine langfristige Arbeit finden konnten. Und auf einmal, wie ich in Wien war, habe ich einen Artikel gelesen, dass die EU, das Parlament am Anfang, das EU-Parlament nach Übersetzer und Dolmetschern suchte. Mhm. Ich habe mir gesagt, na ja, das ist nicht genau, was ich tun will. Ich will eben eine akademische Karriere machen. Aber ja, das warum nicht? Ich kann Ihnen schreiben. Und sehen wir, wie ich die Prüfungen bestanden habe, also beim Parlament.
Ach, da gibt es dann eine Art Einstellungsprüfung oder Prüfungen? Oder?
Ja, und zwar äußerst schwierig. Mhm. Und dann war das größte Dilemma vielleicht meines Lebens bis heute hin. Ich meine, ich war verliebt in die Indogermanistik. Mhm. Aber ich wusste nicht, was meine Arbeitsperspektiven waren und Möglichkeiten. Und nach einem schlaflosen Monat habe ich angenommen, also was mir das Parlament, das EU-Parlament angeboten hat.
Das heißt, du hast dich da wirklich intensiv mit auseinandergesetzt und es war ein langer Prozess, bis du dich entscheiden konntest, weil es auch so ein bisschen bedeutet hat, deinen Traum der wissenschaftlichen Karriere erstmal auf Eis zu legen. Ja.
Genau. Das Gute ist, dass natürlich mein neues Leben, es war so als ein neues Leben für mich nach der Indogermanistik. Du hast mich soeben gefragt, ob das mein Traumarbeit ist. Ich würde sagen, vielleicht schon. Mhm. Also es ist nicht die größte Liebe meines Lebens, aber ich bin ganz froh, ich liebe meine Arbeit. Ich bin von Ideologie her ein Europäist sozusagen. Mhm. Ich glaube an das europäische Projekt, an diesen Raum von Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Ich bin für die Einigung Europas, also ich bin. Und ja, das ist eine tolle Arbeit.
Hast du das denn komplett abgehakt mit der wissenschaftlichen Karriere? Oder glaubst du, ich meine, das hast du ja gerade schon gesagt, du hast eine Top-Ausbildung, du warst an vielen renommierten Hochschulen auf der ganzen Welt. Mhm. Ist das noch irgendwo in dir, der Gedanke, vielleicht dann doch irgendwann nochmal zurückzuschauen oder zurückzukehren in Richtung wissenschaftliche Karriere?
Beruflich, nee, würde ich sagen. Ich habe meine neue Karriere bei der EU-Kommission angefangen und ich liebe meinen Job. Mhm. Aber natürlich lese ich viele Artikel über Sprachwissenschaft, nicht nur Indogermanistik. Mein Beruf gibt mir die Freiheit und die Möglichkeit, freie Zeit zu haben, mit allerlei Interessen zu beschäftigen.
Ich habe so einen Stichwortzettel von der Redaktion bekommen. Ich habe noch gar nicht so richtig drauf geguckt, weil ich das so spannend finde, was du mir erzählst und sich die ganze Zeit Fragen entwickeln. Aber während du gerade sagtest, ich mache noch andere Dinge, sehe ich hier als letzten Punkt kein Fachidiot.
Genau so, ja. Leider habe ich Fachidioten kennengelernt an der verschiedenen Universitäten, also in Griechenland, Österreich, in USA und später in China, wo ich studiert habe. Also diese Nerds heißen sie, die Fachidioten. Und ich will unbedingt nicht ein von ihnen sein. Ein bisschen Nerd bin ich natürlich. Ich kann also nächtelang Sanskrit-Grammatik oder was weiß ich, hethitische Grammatik lernen. Aber ich bin viel auf Reise. Ich habe viele Freunde aus allerlei Background, Hintergründen, Kulturen und so weiter. Und das Leben interessiert mich. Ich bin Humanist. Das ist meine Ideologie. Mhm. Also ich glaube an die endlosen Möglichkeiten der freien Leute. Mhm. Ich bin in Menschenrechten engagiert, zum Beispiel auf dem Internet, auf Facebook schreibe ich über Menschenrechte gegen Fremdenhass, gegen Nazis, mhm. Antisemitismus, Islamophobie mhm. und alles diese Sachen. Das Leben, also Sprachen haben mir gelehrt, dass die verschiedenen Kulturen sehr wichtig sind. Es gibt so viel in ihnen und Leute, Menschen sind was sehr Schönes. Sie können uns viel beibringen und es lohnt sich, nicht ein Fachidiot zu sein, sondern alles, die ganze Menschlichkeit verstehen und kennenlernen zu versuchen. Mhm. Es lohnt sich. Das hat mein Leben enorm bereichert.
Das ist sehr schön, wie du das sagst. Ich würde hier mal kurz einen kleinen Schnitt machen, weil wir noch ein kleines Spiel miteinander spielen wollen. Das ist unser Spiel Geschichten vom Pferd. Das ist ein Wahr- oder Falsch-Spiel. Wir haben drei mhm. Geschichten, die der Stefan Beuting aus unserer Redaktion vorbereitet hat. Diese drei Geschichten, die hören wir uns jetzt im Laufe unseres Gesprächs miteinander an. Nur zwei dieser Geschichten stimmen wirklich. Eine Geschichte ist frei erfunden und wir können ja dann vielleicht zusammen im Anschluss mal überlegen, welche dieser drei Geschichten dann die Geschichte vom Pferd ist, die Quatsch ist, die erfunden ist. Aber mhm. erstmal hat Stefan ein Grußwort an uns.
Hola, ciao, servus, grüezi und hallo. Und von mir direkt ein aufrichtiges Chapeau. Ich selber kann nur zwei Sprachen und eine halbe dazu, also Spanisch. Tja, und wie man das derartig erweitern kann, also auf mehr als 10 oder sogar mehr als 20 Sprachen, das ist unglaublich. Und unglaublich ist eigentlich auch, wie viele merkwürdige Geschichten es sonst noch so aus dem Bereich der Sprachen gibt. Drei haben wir hier und eine davon ist vom Pferd.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Jetzt bin ich sehr gespannt, weil du hast gesagt, du bist kein Nerd, du bist kein Fachidiot, aber du hast ein unfassbares Wissen. Das habe ich in unserem Gespräch gemerkt. Du kennst dich sehr, sehr gut aus in dem Bereich der Sprachen. Und Stefan hat sich in den Bereich der Sprachen hineingewagt und hat da jetzt drei Geschichten rausgeholt. Ob es da überhaupt was gibt, was du nicht kennst, das werden wir jetzt sehen. Ich bin mal sehr gespannt.
Gut. Es heißt ja oft, Männer und Frauen sprechen verschiedene Sprachen. Das soll heißen, dass Männer und Frauen sich manchmal nicht verstehen. Hier bei uns ist es nur eine Redewendung. Aber in einem Dorf, tief im südöstlichsten Zipfel Nigerias, ist das anders. Ein Dorf, in dem Männer und Frauen sich sehr gut verstehen, aber dabei tatsächlich verschiedene Sprachen sprechen. Als Mann sagst du zu einem Baum Kichi und zu einer Tasse Nko. Eine Frau nennt einen Baum Ogweng und zur Tasse sagt sie Ogbala. Man hört es, die Worte haben nicht mal entfernt etwas miteinander zu tun.
Yam in female language is called Irui.
Yam in man language is called Kitong.
Die Sprache heißt Ubang, genau wie das Dorf. Sie gehört zu den Bendi-Sprachen und hat eben männliche und weibliche Formen. Es gibt einerseits einen großen Wortschatz, den sich Männer und Frauen teilen, aber viele Worte sind eben ganz klar zugeordnet. Es gibt Worte, die nur die Männer für bestimmte Dinge benutzen. So würde zum Beispiel eine Frau eine Ziege immer Obi nennen, aber nie auf die Idee kommen, Ibue zu sagen. Das sagen nur Männer.
Anyone who makes that mistake, she is laughed at.
Wer davon abweicht, der wird einfach nicht für voll genommen und ausgelacht. Woher die Geschlechtertrennung kommt, ist nicht klar. In Ubang erzählen sie die Legende, dass Gott damals jedem Volk zwei Sprachen geben wollte. Jeweils eine für Männer und eine für Frauen. So stand er vor Adam und Eva und fing an mit Ubang. Merkte dann aber, Mist, so viele Sprachen habe ich gar nicht. Das reicht nicht. Deshalb haben alle anderen Völker nur eine Sprache und deshalb ist Ubang die einzige Sprache, bei der sich die Vokabeln danach richten, ob du Mann oder Frau bist.
Nee,
das glaube ich nicht.
Janis, schon mal was davon gehört?
Ja.
Tatsächlich?
Also das stimmt, ja. Ich glaube, das stimmt. Auf Java in Indonesien gibt es auch so eine Sprache, die verschiedene Worte hat für verschiedene Sachen, je nach dem Geschlecht. Also warum nicht in Nigerien und in der japanischen Sprache auch gebraucht man verschiedene Ausdrücke nach dem Geschlecht. Mhm. Ich glaube, ja, das stimmt, würde ich sagen.
Dann gucken wir mal, wie die zwei anderen Geschichten ausgehen. Was mich jetzt vorher noch interessieren würde, ist, wie viele der EU-Amtssprachen sprichst du denn eigentlich, wenn du jetzt da übersetzt?
Etwa 21. Ich spreche kein Irisch, Lettisch und Maltesisch. Ich verstehe die drei Sprachen. Ich meine besonders Maltesisch, mit Hilfe des Arabischen, aber die spreche ich nicht. Alle anderen Sprachen, etwa Portugiesisch, Tschechisch, Bulgarisch und so weiter, übersetze ich tagtäglich.
Und übersetzen heißt dann wahrscheinlich ja auch, das sind dann jetzt nicht ganz einfache Konversationen, sondern das sind wahrscheinlich auch Gesetzestexte, also komplexe Dinge, die du da verstehen und umsetzen musst, oder?
Nur Gesetzestexte. Leider gibt es keine Literatur. Meine Arbeit ist eher langweilig, trotzdem liebe ich sie. Es ist sehr nützlich für dieses vereinigte Europa, wie gesagt. Mhm. Aber ja, ich übersetze sehr komplexe Texte.
Das heißt, du brauchst ja in diesen Sprachen, in denen du da unterwegs bist, auch ein sehr tiefes Verständnis, damit du das überhaupt umsetzen kannst. Also du bist überall da sehr fortgeschritten. Ja.
Es geht nicht um zu sagen, hallo, wie geht's Ihnen? Lettland ist so ein schönes Land und so weiter, sondern ja, es hat mit der Gesetzgebung der EU zu tun und ich muss sehr genau sein und die Sprachen sehr gut verstehen natürlich.
Wie viele von dir gibt es dann so rund um das EU-Parlament oder rund um die EU? Also wie viele Übersetzer gibt es, die das so können wie du?
Wie ich vielleicht gibt es keine, obwohl wir sehr gut qualifizierte Kollegen haben und die sprechen allerlei Sprachen. Vielleicht nicht so viele wie ich, aber schon haben wir viele sehr gut qualifizierte Kollegen. Hm.
Seid ihr denn untereinander so eine Art Team? Also kennt ihr euch alle untereinander oder ist das eher so ein stiller Schreibtischjob, wo du dann eher aus dem Fenster guckst, aber nicht so viel mit Kollegen zu tun hast?
Die Zusammenarbeit ist sehr wichtig für mich. Ja. Wenn ich zum Beispiel mich in einem Bereich, der nicht gut auskenne, zum Beispiel, was weiß ich, etwa Gesetzgebung, die mit Maschinen zu tun hat und so weiter, habe ich viele Kollegen, andere Kollegen, die sich gut auskennen in diesem Bereich, etwa mit Wortschatz.
Auch mit Fachbegriffen dann wahrscheinlich, ne?
Genau. Also es ist 100% eine Teamarbeit und nachdem ich ein Dokument übersetzt habe, sieht, dass man immer ein anderer Kollege und ich sehe die Übersetzungen von anderen Kollegen und der macht Vorschläge, der sagt vielleicht, hier solltest du das anders ausdrücken und ja, so geht's bei uns. Es ist eine Teamarbeit.
Behältst du dann auch den Inhalt dieser ganzen Dokumente? Also bist du auch jetzt ein Experte für die Gesetzgebung in der EU?
Ja, tagtäglich muss ich solche komplexen Texte übersetzen. Mhm. Und ich weiß über Klimawandel zum Beispiel, kriege ich viel, um zu wissen.
Das ist ein sehr wichtiger Job, gerade wenn verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Sprachen miteinander arbeiten und miteinander was schaffen wollen, was in Europa im besten Fall ja der Fall ist. Aber nervt es dich manchmal auch, dass du dann, ich sag mal in Anführungszeichen, nur die Gesetzestexte übersetzt und dich eingreifen kannst, wenn dann gerade mal irgendwie was nicht so läuft, wie du dir das vorstellst oder wenn es wieder, ne, Klimawandel hast du gerade angesprochen, viel länger dauert, als es vielleicht sein müsste oder in der Flüchtlingspolitik Leute sich querstellen und es kompliziert wird und es keine gerechte Lösung gibt. Nervt dich das dann, da nicht auch mal auf den Tisch hauen zu können?
Ja, natürlich. Also zum Beispiel habe ich eine Leidenschaft für Literatur in verschiedenen Sprachen und meine Arbeit hat nichts mit den Texten, die ich tagtäglich übersetze, sind von gesetzlicher Natur und haben nichts mit Literatur zu tun, leider. Mhm. Aber so ist es halt und ich weiß, dass was ich tue, ganz nützlich ist. Zum Beispiel so kann mein Vater oder irgendein eine Frau, ein Mann in Deutschland, in Portugal, in Italien, die ganze EU-Gesetzgebung dank meiner Arbeit und der Arbeit meiner Kollegen nutzen. Manchmal kriege ich Sachen zu sehen und zu lesen und zu übersetzen, die mich nervös machen. Hm. was weiß ich, Klimawandel und so weiter. Aber das ist meine Arbeit halt. Ich muss einfach übersetzen. Ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel, ich kriege Texte zu übersetzen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments, die zum Beispiel extrem rechts sind. Mhm. Und die habe ich nicht gerne. Aber trotzdem muss ich eine perfekte, eine vollständige Übersetzung machen. Und das tue ich immer. Als Übersetzer muss ich keine Meinung haben, aber als Bürger schon. Ja, ich bin der Bürger Janis Ekonom und ich bin engagiert, ich interessiere mich für ein besseres Europa, eine bessere Welt. Aber wenn was ich tue langweilig ist, so sei es. Das ist kein Problem, das ist meine Arbeit.
Hören wir doch noch in die zweite Geschichte rein, hier in die Geschichten vom Pferd. Zwei gibt es ja noch. Ich bin gespannt, worum es jetzt geht.
Hyperpolyglotte haben eine Stärke, die viele bewundern. Sie sind sozusagen die Obelixe unserer Zeit. Sie sind zwar nicht direkt als Kind in den Zaubertrank gefallen, aber ihre besondere Sprachenaffinität könnte, glauben Wissenschaftler, damit zu tun haben, dass sie als Embryo im Mutterleib zeitweise zu viel Testosteron abbekommen haben. Das wiederum könnte die Entwicklung des Embryos beeinflusst haben, beziehungsweise dessen Gehirnentwicklung. Diese Vermutungen haben wiederum andere Wissenschaftler auf eine Idee gebracht. Was müsste man tun, um den vielen Millionen weniger Sprachbegabten da draußen auch die Chance zu geben, leichter Sprachen zu lernen?
Here we will consider application of the DCS to language areas in a word learning experiment. In general, the case of word learning is taken here as one example of a neurolinguistic experiment.
Das Team um den Neurowissenschaftler Evgeny Blagoveschensky hat untersucht, wie man normal Sprachbegabten oder eben normal Sprachunbegabten helfen kann, besser Sprachen zu lernen. Und hat dabei mehrere Methoden zusammengeführt. Sie nennen das Sochetanie Mietot, was so viel heißt wie Kombi-Lernmethode.
Here we will consider application of TDCS to language areas, such as Wernicke's and Broca's areas of human neurocortex. In a word learning experiment.
Elektroden werden von außen auf den Kopf geklebt und stimulieren bestimmte Gehirnbereiche. Besonders die, die fürs Lernen von Sprachen wichtig sind. Zum Beispiel Broca-Areal und das Wernicke-Areal. Zweiter Schritt, Ginkgo- und Ginseng-Präparate. Und drittens, dazu eine Rüttelplatte. Im Video sieht man 5 verkabelte Personen, die jeweils auf einer dieser Rüttelplatten stehen, wie man sie auch aus dem Fitnessstudio kennt. Der Effekt? Steigerung der Durchblutung und Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems. Vor den Platten eine Art Aufsatz für Bücher und ein Headset-Anschluss für die Lernsoftware.
The sets with contextual sentences containing the novel words are presented in a random order. Each sentence starts with a word-by-word presentation.
Blagoveschensky ließ jetzt 2 Gruppen von Studierenden der St. Petersburger Uni Polnisch lernen. Die einen mit seiner Methode, die anderen in einer ruhigen Umgebung eines Seminarraums. Die Gruppen lernten beide 7 Tage, jeweils 2 Stunden. Vokabeln, bisschen Grammatik und einfache Satzbildungen. Das Ergebnis. Beim nachfolgenden Test hatte die Gruppe, die die Kombi-Methode angewendet hatte, im Schnitt 55% mehr Punkte. Die Ergebnisse müssen jetzt von anderen bestätigt werden. Und dann wollen die Wissenschaftler auch noch daran arbeiten, dass das Ganze etwas weniger umständlich wird. Stichwort Rüttelplatte und Elektrodenanbringung. Aber so wie es aussieht, könnte die Kombi-Methode ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einer Art Sprachlern-Zaubertrank.
Wirklich, meinst du das ernst?
Die Kombi-Methode zum Sprachenlernen. Hast du schon mal was davon gehört?
Nein. Ich glaube nicht daran.
Kannst dir auch nicht vorstellen, dass das Sinn macht, irgendwie Menschen auf eine Rüttelplatte zu stellen, Elektroden anzuklemmen und was sie nicht alles gemacht haben.
Na, Quatsch. Na, so geht's nicht. Nicht bei mir und nicht mit anderen Leuten. Ich würde sagen, das ist eine Pferdegeschichte.
Dann halten wir das auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf, weil eine Geschichte gibt's noch, dann muss die ja im Zweifel stimmen. Ne?
Okay.
Hast du denn selber eine Methode, nachdem du Sprachen lernst, oder ist das immer anders, je nachdem, was du für eine Sprache für dich entdeckst?
Also ein bisschen diszipliniert zu sein, jeden Tag sich mit der Sprache zu beschäftigen, ist ganz wichtig und nicht nur einmal etwa 2-3 Tage in der Woche. So geht es nicht. Wenn du echt eine Sprache lernen willst, musst du jeden Tag die Sprache lernen. Also eine Methode gibt es nicht, aber sich viel mit der jeweiligen Sprache zu beschäftigen, das ist der Schlüssel, würde ich sagen. Mhm. Und natürlich verliebt zu sein, das ist auch ganz wichtig. Ja, ja, also du musst dich in die jeweilige Sprache verlieben. Das ist auch der Schlüssel, diszipliniert zu sein, jeden Tag sich mit der Sprachen zu beschäftigen, und so geht's prima.
Was heißt denn genau beschäftigen dann? Also liest du dann irgendwie ein Grammatikbuch oder lernst du Vokabeln? Oder ich habe ja zum Beispiel noch das Stichwort auf dem Zettel stehen, chinesisches Fernsehen. Ist das auch beschäftigen dann für dich? Also wenn du sagst, ich will Mandarin oder was auch immer lernen, dann schaue ich mir chinesisches Fernsehen an?
Ein Trick ist, das Sprachelernen ein Teil der täglichen Routine zu machen und nicht dich zwingen, heute muss ich von 8 bis 9 Uhr etwa Englisch, Italienisch lernen. Nein, nein. Also am Abend gucke ich fern im Russischen, Italienischen, was weiß ich, im Türkischen. Wenn mein Mann schläft, sehe ich chinesisches Fernsehen, weil da spricht kein Wort Chinesisch und das wäre immer langweilig. Also,
ja. Das ist ja auch eine spannende Frage. Ich meine, diese Leidenschaft, wo du das gerade ansprichst, diese Leidenschaft, die muss man ja dann auch in der Beziehung ein Stück weit entweder teilen oder aushalten können. Wie ist denn das bei euch, wenn du dann russisches Fernsehen anguckst?
Nein, nein, nein. Sprachen sind nicht sehr interessant für ihn, obwohl er Griechisch ganz gut gelernt hat. Wir sprechen nie Griechisch zueinander. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel ein Programm in Quechua gucken will, das tue ich, wenn er nicht dabei ist. Oder nach Lateinamerika fahre ich jedes Jahr allein, um dort mit den Leuten etwa im Portugiesisch oder Spanisch sprechen zu können. Also man ist flexibel und mit der Flexibilität geht es prima, ohne Problem. Ich zwinge ihn nie zum Beispiel ein türkisches Programm zu gucken. Gerne sehen wir zusammen Filme mit Untertiteln, so kann er sie folgen und die helfen mir auch, etwa im Hebräischen, im Arabischen, in allerlei Sprachen, im Japanischen. Haben wir vor kurzem was geguckt und so geht's.
Auf welcher Sprache unterhaltet ihr euch?
Auf Polnisch lieber. Und ja, wenn wir mit Freunden zusammen sind, dann sprechen wir in anderen Sprachen, je nachdem. Mhm. Im Griechischen, im Englischen. Aber zu Hause sprechen wir lieber Polnisch.
Komm, wir hören die dritte Geschichte jetzt noch. Jetzt will ich eigentlich auch wissen, was denn jetzt richtig ist und was falsch ist. Geschichte Nummer 3, die müsste dann ja theoretisch stimmen. Ich bin sehr gespannt.
Man muss eigentlich kein Star Trek-Fan sein, um Klingonen zu kennen. Es reicht eigentlich schon, mal kurz in einem Teil der Serien oder einen Teil der Filme hereingeschaut zu haben. Und dann hat man diese gewölbte und verhornte Stirn gesehen, diesen ernsten Blick und dann diese spezielle Sprache gehört.
Bortash ber jablo di rechkakku. Nein.
Der Satz hier heißt so viel wie: Rache wird am besten kalt serviert. Das zeigt nun ein wenig, mit wem wir es hier im Falle der Klingonen zu tun haben. Klingonische Gesellschaft basiert im Wesentlichen auf Krieg und Kampf. Ehre ist extrem wichtig. Wird sie verletzt, ist zum Beispiel ritueller Selbstmord das Mittel der Wahl. Der Umgang untereinander auch schon mal rau.
Das bekannteste bei den Klingonen ist das Wort Petak.
Das war ein klingonischer Fluch. Petak heißt so viel wie: Du bist ein Idiot bzw. Arsch. Nun ist es so, dass es sich eine Handvoll Fans zur Aufgabe gemacht hat, diese eigentlich fiktionale Sprache auch in real life, im Alltag zu sprechen, sich darin zu unterhalten und sie weiterzuentwickeln. Und einer von ihnen, wir haben ihn gerade gehört, heißt Lieven Litar. Lieven Litar lebt im Saarland, ist von Hause aus Architekt, aber eben auch Klingonischlehrer. Er hatte eine ganz besondere Idee, nämlich endlich eine große Lücke zu füllen. Was es bislang nämlich nicht gab, das war klingonische Einschlafliteratur für Kinder.
Tschuch da Dschmej, Rechmech Dak Rosh, Pa Nuk Nej.
Der Titel: Schlaf gut, kleiner Wolf. Oder auch:
Kongchu Navjau Matsch.
Intergalaktische Lektüre für schlappe 7,99 Euro.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Guckst du Star Trek oder kannst du mit Star Trek irgendwas anfangen?
Nein, und künstliche Sprachen interessieren mich kaum, aber das stimmt. Also diese Geschichte, glaube ich, Bestimmt. Es gibt die klingonische Sprache.
Ich würde das auch stützen tatsächlich. Ich bin Star Trek-Fan und kenne Leven Littar auch. Der ist tatsächlich klingonisch Lehrer und spricht, glaube ich, als einziger auf der Welt fließend klingonisch, weil es ja tatsächlich eine Sprache ist, die komplett erfunden wurde. Also die ist komplett,
ja, ne, ist eine künstliche Sprache. Ja.
Interessiert dich nicht, weil es dann aus dem Kopf von Menschen kommt? Tolkien hat das ja auch gemacht für, also ich glaube erstmal als Hobby, aber dann auch in seinem Lord of the Rings mit eingebaut, ne?
Ja, es ist, ich weiß nicht, dass die haben keine alte Kultur hinter sich, das ist das Problem. Wenn du Quechua oder Türkisch oder was weiß ich, Hebräisch lernst, da haben sie so eine große Kultur hinter sich, all diese Sprachen, Griechisch, Japanisch. Aber wenn du Klingonisch sprichst, was für eine alte Geschichte haben sie hinter sich?
Ja, nur eine erfunden im Prinzip, ne?
Ja, vielleicht ist das interessant als Hobby, wenn du Klingonisch lernen willst, warum denn nicht? Also ja, be my guest, wie man auf, bitte sehr. Aber genau. Na, das ist nicht eine Sache für mich.
Komm, dann lösen wir mal auf. Also ich halte fest, Geschichte Nummer eins, das war die Geschichte mit der afrikanischen Sprache.
Ja. Mit Obang.
Genau, richtig, du hast es noch genau im Kopf, ne, wo es so Begriffe gibt, die Männer und oder verschiedene Vokabeln für Männer und Frauen. Da hast du gesagt, auf jeden Fall stimmt. Bei der Klingonisch-Geschichte sind wir uns einig, dass sie auch stimmt. Das heißt, diese Geschichte mit dem Sprachlernen auf der Rüttelplatte und mit den Sensoren und so weiter, da hast du sofort gesagt, das ist Quatsch. Da bleiben wir bei, ne? Das ist Quatsch.
Ja, gut, das freut mich.
Da gucken wir mal, ob das stimmt.
Wie kann, bitteschön, so etwas Wichtiges wie die Fähigkeit, Sprachen zu lernen, so ungleich verteilt sein? Das ist ungerecht. Daher der Wunsch, dass dieser russische Wissenschaftler endlich denjenigen hilft, denen das Sprachenlernen so schwer fällt. Aber leider gibt's das nicht. Ginseng und Ginkgo, ja, das mag helfen, aber die transkranielle Gleichstrombehandlung hat in letzter Zeit eher durch Studien von sich hören lassen, in denen schwache, keine oder häufig sogar gegenteilige Effekte auftraten. Und die Rüttelplatte kann vielleicht beim Sport helfen, aber nicht beim Sprachenlernen. Die Geschichte ist erfunden. Leider.
Du hast völlig recht gehabt. Aber sowas von locker gelöst haben wir. Sowas von locker. Du hast recht gehabt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser guten Leistung hier.
Danke.
Sehr gerne. Ich würde nochmal ganz kurz zurückkommen zu Klingonisch, nicht zu der Sprache, weil da haben wir ja schon festgestellt, interessiert dich nicht, aber zu dem, was Stefan gerade über Klingonisch gesagt hat. Also man hört in dem Klingonisch, also oder es wurde so angelegt, die Kultur heraus. Würdest du sagen, ist das häufiger bei Sprachen so, dass man ein Stück weit durch den Klang einer Sprache auch so ein bisschen einen Rückschluss ziehen kann auf die Kultur der Menschen, die sie sprechen?
Nein, ich würde das nicht sagen. Seit Noam Chomsky wissen wir, dass alle Sprachen alles ausdrücken können. Was man sagt, dass zum Beispiel das Französische etwa ist die Sprache, was weiß ich, der Liebe und Deutsch die Sprache der Philosophie ist. Also es gibt nicht eine Sprache, die besonders gut ist für Philosophie, Dichtung, Mathematik. Man sagt, dass die Sprache ABC mathematisch ist. Das ist Quatsch. Noam Chomsky, mein Professor in Amerika, hat...
Oh. Ein sehr berühmter, bekannter Sprachwissenschaftler, der sein Leben lang wirklich diesen Themen gewidmet hat. Ne?
Ja, ich habe viel von ihm gelernt und eines von diesen Sachen ist, dass es gibt keine Sprachen, die besonders geeignet sind für eine menschliche Tätigkeit oder Denkensweise. Deutschland hat die Kultur, die jetzt hat, oder Griechenland hat die Kultur, die es jetzt hat, nicht wegen der Sprache, nicht weil die deutsche Sprache etwa, was weiß ich, mathematisch ist oder philosophisch ist. Nein, das ist Quatsch. Also die deutsche Philosophie konnte im Japanisch ganz gut ausgedrückt werden, wie im Deutschen oder im Arabischen oder im Quechua.
Hast du eine Lieblingssprache?
Ich liebe Herausforderungen. Also je schwieriger eine Sprache ist, desto habe ich die gern. Und ich würde sagen, eher Chinesisch. Es ist eine enorme Herausforderung, eine riesige Herausforderung für mich. Aber sagen Sie das bitte mal nicht meinen Spanisch sprechenden oder Türkisch sprechenden oder Russisch sprechenden und so weiter Freunden und gar nicht den Ihren Deutsch sprechenden Zuhörern.
Ja. Okay, es bleibt unter uns, gar kein Problem.
Gut so.
Jetzt hast du eben erzählt, du fährst nach Südamerika demnächst und hast da auch Besonderes vor. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen, wo wir gerade bei komplizierten Sprachen sind.
Also ich fahre nach Lateinamerika jetzt, ja, und da lerne ich nicht nur ihre Sprachen, obwohl die Sprachen sehr wichtig sind dabei. Zum Beispiel die Slang der Favelas habe ich gelernt und auch allerlei örtliche Sprachen sozusagen in Anführungszeichen, wie man in Lima, in Peru, in Lima spricht. Und Dialekten, Ausdrücke, die sind wichtig für mich. Warum? Weil die eine Realität widerspiegeln, wie man in Lima oder in Bogota oder in Sao Paulo lebt. Das drückt man aus mit Hilfe der Sprachen, des Slangs. Und das finde ich toll, also verschiedene Leute kennenzulernen. So ist mein Leben, wie das Leben Ulysses. Also je mehr, desto besser. Also je mehr Leute und Denkensweise und Lebensweise kennenzulernen, desto mein Leben lebenswert wird, glaube ich.
Umso schöner, dass du uns von diesem sehr persönlichen Erlebnis, von dieser Leidenschaft so viel erzählt hast und uns hast teilhaben lassen. Yannis Ikonomou, vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst heute Morgen und einen schönen Tag für dich. Vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Danke.
Ja, danke.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.